Wir haben die Predigtreihe Der Heilige Geist und wir befinden uns in der vierten Predigt und wir beschäftigen uns das dritte Mal jetzt mit Galater 5, Vers 22 und 23. Das ist dann auch der Abschluss von diesen zwei Versen. Es wird keine weitere Predigt erstmal geben zu diesen zwei Versen. Also wir wollen heute das Thema der geistlichen Frucht, der Frucht des Geistes abschließen. Und ich habe jetzt schon öfter in den letzten beiden Malen immer wieder einleitende Worte zu diesem Kapitel 5 gesagt. Das werde ich jetzt nicht alles wiederholen. Wenn dich das interessiert, dann frag die Technik, die wird dir eine CD geben oder online könnt ihr euch die Predigt anhören. Ich möchte nur so viel sagen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir als Christen den Heiligen Geist in unserem Leben haben und wenn wir daran glauben, dass wir dem Heiligen Geist folgen sollen, dass wir mit ihm laufen sollen, dass wir überall hinfolgen sollen, wo es seine Leitung wünscht, dann steht die Frage im Raum, wie können wir oder wie macht sich diese Leitung des Heiligen Geistes, den man ja nicht anfassen kann, wie macht sich die bemerkbar? Und die Leitung des Heiligen Geistes, das sehen wir in Kapitel 5 von Galater, geschieht zu einem großen Teil dort, wo wir Veränderungen in unserem Wesen und in unserem Charakter erfahren. Dort geschieht zu einem ganz, ganz großen Teil Leitung des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes hat zum Ziel, dass unser Charakter sich verändert. Das nennt die Bibel, dass die Frucht des Heiligen Geistes wächst. Ihr müsst euch das so vorstellen, unser Herz. Wenn der Geist Gottes, wenn wir an Jesus gläubig geworden sind, kommt der Geist Gottes in unser Herz und das Herz wird ein Garten von ihm. Und hier bebaut der Geist Gottes seine Fruchtbäume. Und die Frucht soll jetzt in diesem Herzen entstehen. Und je intensiver wir im Glauben leben, je intensiver wir Gemeinschaft mit Gott suchen und in der Nachfolge leben, desto ähnlicher werden wir automatisch Jesus. Also das, was der Heilige Geist in uns produziert, ist eigentlich eine Reproduktion. Also er wird wieder etwas produzieren, was wir schon einmal gesehen haben, in voller Pracht, Jesus Christus. Ja, das ist der Baum mit der besten Frucht, mit der perfekten Frucht und dem eifern wir nach und das bewirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und nur der Heilige Geist, das ist wichtig, dass wir das erkennen, nur der Heilige Geist kann diesen Wachstumsprozess in uns starten. Das kannst du nicht einfach aus dir heraus tun. Das ist etwas, was der Geist Gottes initiieren muss, was wir in der Abhängigkeit zu Gott nur erleben können. Wir haben in der Lesung von Reinhold gehört, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist sehr demütigend. Sehr demütigend, wenn Jesus das zu einem Menschen sagt, ohne mich kannst du gar nichts. Aber es ist auch befreiend. Es ist eine Riesenfreiheit zu merken, nicht ich bin es, auf den es ankommt am Ende des Tages, sondern es geht darum, dass ich mein ganzes Vertrauen, meine ganze Hoffnung auf den einen setze, der meine Hoffnung ist, der mich nicht im Stich lassen wird. Das ist die gute Nachricht auf der Seite. In Galater 5, Vers 22 und 23 wird uns die Frucht des Geistes vorgestellt. Dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Das haben wir uns in der ersten Predigt angeschaut zu dieser Thematik. Dann Langmut, Freundlichkeit, Güte. Das war letzten Sonntag. Kann ich mal fragen, wen hat das Thema noch weiter bewegt und beschäftigt, herausgefordert? Da ging eine Hand ganz schnell nach oben. Die anderen sind schon... Also da brauchen wir viel Geist Gottes, dass hier etwas in Bewegung kommt, ja. Und die letzten drei Elemente, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Achtet darauf, wenn ihr den Galaterbrief lest, Kapitel 5, da zählt Paulus vorher auf, das ist die Frucht des Geistes, das, was er in uns wecken möchte, was er in uns produzieren möchte. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Werke des Fleisches. Ja, unsere sündhaften Neigungen, diese Werke. Und es ist interessant, wenn er von den Werken des Fleisches spricht, dann spricht er hier von einem Plural. Die Werke sind viele, unterschiedliche. Aber wenn es um die geistliche Frucht geht, dann wählt er den Singular. Es ist eine Frucht. Das bedeutet, wenn du dir die Werke des Fleisches anschaust, Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien. Da wird niemand sagen, all das kennzeichnet mein Leben. Niemand. Ja, also ich hoffe, dass niemand in dem Raum ist und sagt, all das lebe ich Tag für Tag aus und schwelge darin. Ja, aber jeder wird sich irgendwo darin finden und sagt, ja, auch ich kenne diese Werke des Fleisches, die auch ich vollbringe. Ja, bei der Frucht des Geistes ist es so, wenn Paulus den Singular wählt, dann möchte er dir etwas sagen. Hier ist nicht ein Tablett, wo du dir aussuchen darfst, die Liebe, die nehme ich und den Rest nehme ich nicht, sondern die Frucht des Geistes ist eine Frucht. Wenn Gottes Geist anfängt, in dir zu arbeiten, dann wird er diese eine Frucht, die aus unter anderem diesen neun Elementen besteht, alle in dir zur Geltung bringen und es wird sich alles in dir manifestieren. Das heißt, wenn wir diese Predigtreihe hören, dann können wir nicht sagen, ach, das ist ein Thema, das ist eher was für meinen Bruder links neben mir oder meine Schwester rechts neben mir. Das ist nicht so mein Ding. Versteht ihr? Bei der Frucht des Geistes ist es eine grundlegende Anlage, die sich in uns zeigt. Ja? Deswegen ist jedes Element der Frucht des Geistes von höchster Wichtigkeit für uns. Weil der Geist Gottes nicht sagt, ach, bei dem Sven, bei dem möchte ich gerne die Sanftmut produzieren und bei der Ilse, na, was hat die nötig? Das weißt du am allerbesten. Sondern es ist alles. Es ist alles. Ich habe mich noch gerade gut gerettet, Ilse, ne? Okay, unser Thema ist heute Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wir beginnen direkt mit der Frucht des Geistes, der Treue. Treue. Ich habe zuerst gedacht, das wird der kürzeste Punkt, aber ich glaube, es wird der längste. Treue ist das Lebenselixier für Beziehungen. Ohne Treue funktioniert keine Beziehung. Am offensichtlichsten wird es, denke ich, in der Ehebeziehung. Es ist das Lebenselixier, es ist der Kitt, der die Beziehung zusammenhält. Treue ist das, was man sich am Hochzeitstag, einige erinnern sich noch vage, da war was. Treue ist das, was man einander bei der Heirat, bei der Hochzeit, vor allen und vor Gott verspricht. Falls du es vergessen hast, hier ist die Erinnerung. Und jeder von uns weiß, dass es weit mehr ist als ein einfaches Bekenntnis zur Treue. Es ist gut, wenn wir einander Treue geloben, Treue versprechen, aber das ist nur die eine Seite. Treue zeigt sich nicht in den Worten. Wenngleich die Worte wichtig sind, ja, dass man das einander ausspricht, dass man das einander zusagt. Ich will dir treu sein. Aber bei wie vielen Ehen hat es noch keine 24 Stunden gedauert, dass diese Treue, die man eben gerade versprochen hat, schon hinüber war? Ich kenne ein Ehepaar, wo die Frau auf der Hochzeitsfeier mit einem Gast schon fremdgegangen ist. Das ist Killer. Ja. Da kannst du viel von Treue labern. Du kannst viel von Treue erzählen, aber Treue zeigt sich in den Taten. Wenn ich bei der Hochzeit meiner Frau meine ungeteilte Liebe verspreche, aber anschließend diese Liebe an andere Frauen verschleudere, dann ist meine Treue dahin. Und dann bin ich untreu. Das bedeutet, Treue ist, wenn wir uns hier die Frucht des Geistes anschauen. Was möchte der Geist Gottes in uns bewirken? Treue ist eine umfassende Angelegenheit. Sie umfasst deine Worte und deine Taten. Wenn du allein nur mit deinen Lippen Treue bekennst, aber es in deinen Taten nicht zur Geltung kommt, dann bist du nicht treu. Wenn die Bibel von Treue spricht, dann geht es dabei jetzt nicht hauptsächlich oder allein um den Bereich der Ehe, der Ehetreue. Sondern es geht ganz grundsätzlich um Aufrichtigkeit, um Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit. Wir sollen Menschen werden, die ihr Wort halten. Wenn wir ein Versprechen geben, dann hat es Gültigkeit. Es heißt in der Bibel, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Alles darüber hinaus ist vom Übel. Weil du dich dann gleich irgendwie, du übertreibst oder Du versuchst dich zu rechtfertigen. Wenn du Ja sagst, dann soll es ein Ja sein. Wenn du Nein sagst, auch das müssen einige Christen lernen, Nein zu sagen. Einige nicken. Wenn du Nein sagst, dann ist ein Nein. Wir Christen sollten als diejenigen bekannt sein, deren Wort am meisten Vertrauenswürdigkeit in den Menschen weckt. Dass wenn ich sage, wenn mich jemand etwas fragt und ich sage ja, dass er keine weitere Erklärung braucht, dass er weiß, diese Person ist so treu. Wenn sie ja sagt, dann meint sie auch ja. Du könntest es vielleicht auch sagen, Treue ist ein Mann, ein Wort. Heutzutage wird oft der Begriff der Integrität verwendet. Viele nennen diesen Begriff Integrität, aber ich glaube, die wenigsten verstehen eigentlich, was das bedeutet. Also ich kannte das Wort lange gar nicht. Das bedeutet, dass das, was man sagt, dass man das auch tut. Und dass das Vertrauen, was in einen gesetzt wird, nicht enttäuscht wird. Ihr merkt, das Thema Treue, das ist ein komplexes Ding. Und das verlangt viel von einem ab. Das bedeutet für uns, dass wenn wir miteinander reden, dass wir langsam reden sollten. Dass wir bedacht reden sollten. Dass wir überlegt sprechen sollten. Und wenn wir etwas sagen, dass wir auch konsequent darin sein sollten, was wir sagen. Das ist irgendwie so das ABC, Basic, aber wie schnell passiert es, dass man jemandem etwas verspricht, aber dann wird es doch nicht gehalten. Und ich meine jetzt nicht diese großen Dinger, Hochzeit, ich werde dir treu sein und so weiter, das natürlich auch, aber in den kleinen Dingen. Wenn ich jemandem eine Zusage gebe und sie mal eben dahin werfe und komm, bin ich aus dem Raum raus und vergesse es. In Sprüche 10 heißt es, Sprüche 10, Vers 19. Bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Ich lese zurzeit die Sprüche und das ist für mich ein sehr intensives Buch und auch ein sehr mahnendes Buch. Und oftmals ertappe ich mich dabei, wie schnell, wie viele Worte machen wir am Tag? Sind wir in der Lage, unsere Zunge zu zügeln, im Zaum zu halten, damit eben nicht Wortbruch geschieht? In Sprüche 17, Vers 27 heißt es, wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Ich hätte vor einiger Zeit bei diesem Punkt gesagt, ja, klar, ist das so der Rede, der Predigt wert. Aber vor kurzem ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Waldemar, ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert. Wir hatten mal ein Gespräch und du hattest mir zugesagt, wir werden darüber noch weiterreden. Du hast gemerkt, dass das Thema wichtig ist und du hast gesagt, du bleibst dran. Monat für Monat verging. Ich habe das schon voll vergessen. Und dann sitzt du da in so einer Situation, wo jemand sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du mir so eine Zusage machst, kann ich überhaupt auf dein Wort zählen? Denkst du, ich will ja ein treuer Mensch sein, ich will vertrauenswürdig sein, ich möchte, wenn ich was sage, dass ich es auch halte. Ansonsten ist das alles, was jetzt gerade passiert, für die Katz. Versteht ihr? Wenn du versuchst, anderen etwas beizubringen, anderen einen Schritt weiter zu bringen, aber wenn deine eigene Treue in Frage auf einmal steht, dann ist das eine Katastrophe. Und ich habe gemerkt, und ich habe in der Zeit auch das Buch Sprüche gelesen, da dachte ich, ich habe diese ganzen Sprüche mir markiert und fand sie voll toll, aber bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich auch einen Mangel darin habe. Ich möchte das euch auch sagen, möchte auch das bekennen, dort, wo ich euch eine Zusage gegeben habe, dort, wo ich Ja gesagt habe, und es nicht getan habe, vergeb mir bitte. Ich mache das deswegen zum Thema, weil ich glaube, wenn wir das nur auf diese großen Lebensthemen beschränken, dann merken wir nicht die alltägliche Relevanz in dieser Sache. Und wir lesen da so schnell drüber weg, über diese kleinen Dinge. Sei treu. Ja, natürlich bin ich treu. Niemand stellt sich morgens vor den Spiegel und sagt, hallo, ich bin untreu. Das sind die wenigsten, ja, und die haben ein massives Problem, ja. Aber die, so wie wir, die es nicht machen, haben auch ein Problem. Sie sind blind, sie sehen es nicht. Und ich habe es auch nicht gesehen. Ich brauchte jemanden, der mir quasi den Spiegel aus dem Sprüchebuch hinhält und sagt, Waldemar, wie viel gilt eigentlich dein Wort? Und das war hart für mich, aber es war wichtig für mich. Weil ich, und das war krass, in einer nächsten Situation wollte ich sagen, hey, wir müssen uns mal treffen und wir machen was aus. Und dann war ich zu Hause. Ich habe aber gar keine Zeit. Aber ich traue mich vielleicht nicht in dem Augenblick zu sagen, weißt du was, ich würde mich gerne mit dir treffen, aber mein Terminkalender sagt einfach, es geht nicht. Traue ich mich aber nicht zu sagen. Deswegen ist es einfach zu sagen, hey, wir sollten mal. Und dann habe ich im Gespräch meinen Gesprächspartner auf meiner Seite. Und wir sind so irgendwie so, das ist gut. Und das mag man ja auch so. Hey, wir sind verbunden und dann passiert aber nichts. Dieses Gefühl der Verbundenheit zerbricht. Und die Distanz ist danach größer als vorher. Versteht ihr? Und ich habe gemerkt, wie schnell meine Zunge mit so kleinen Versprechen ist. Vielleicht denkst du, ach, das ist doch gar nicht so der Rede wert, das passiert jedem. Ja, es passiert jedem. Aber deswegen ist es der Rede wert. Es ist wichtig, dass wir unsere Zunge zügeln. Denn das ist ein verständiger Mann. Aber wer die ganze Zeit mit irgendwelchen Versprechen, die er sowieso nicht einhält, in den kleinen Dingen es nicht schafft, wird bei den großen Sachen. Warum sollte man dieser Person Vertrauen schenken? Warum sollte man dieser Person glauben? Es gibt keinen Grund dazu. Versteht ihr? Deswegen ist die Treue ein ziemlich wichtiger Punkt. Und es ist auch kein Zufall, wenn wir uns in dieses Thema hineinbegeben, das Versprechen soll Geltung haben, es soll gültig sein. Es ist kein Zufall, dass wenn wir ins Alte Testament schauen, dass Treue ein hauptsächliches Merkmal Gottes ist. Gott wird immer wieder als der Treue bezeichnet. Und wenn du ins Neue Testament schaust, zum Beispiel im Hebräerbrief oder in das Buch der Offenbarung, da wird immer wieder Jesus Christus als der Treue beschrieben. Wir lesen das auch im 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Da habt ihr es. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, dass er dir in Gnade begegnet und dass er dich liebt und dass sein Blut deine Schuld verdeckt und 100% gesühnt hat, so kannst du, wenn du wieder neu sündigst, musst du dir nicht überlegen, ah, ist das vielleicht zu heiß? Wird mich Gott jetzt verstoßen? Und das Wort Gottes sagt, er ist treu. Das, was er einmal zugesagt hat, das wird er auch halten. Er ist nicht so wie wir. Er ist nicht so wie ich. Der sagt, hey, wir müssen mal was ausmachen. Sondern wenn er einmal sagt, ich bin für dich, dann ist er für dich. Wenn er einmal sagt, ich begegne dir in Vergebung und Gnade, dann begegnet er dir in Vergebung und Gnade. Er wird nicht morgen seine Meinung verändern. Versteht ihr? Da ist keine Sünde, die irgendwie zu radikal, zu krass wäre, dass er sagen würde, oh nee, jetzt muss ich irgendwie mein Wort brechen. Wir dürfen darin ruhen, dass Jesus Christus treu ist. Und das, was Jesus Christus ist, das möchte er in uns durch den Heiligen Geist entfachen. Und wir sehen auch daran, an der Treue Jesu aus 1. Johannes 1, Vers 9, dass Treue, geistgewirkte Treue, sich dann bewährt, wenn sie mit Untreue in Kontakt kommt. Es ist einfach, eine Treue zu halten zu einem, der immer für einen ist, der immer positiv ist, der nie Fehler macht, der auch treu ist. Wenn mich jemand liebt, dann ist es einfach, ihn zu lieben. Aber wir haben, auch letzte Woche haben wir es gesehen, die Frucht des Geistes wächst vor allem in der Gemeinschaft. Wir brauchen einander, damit die Frucht des Geistes wächst. Und wir alle miteinander sind untreu. Alle. Jeder. Ich hoffe, nicht nur ich. Und dort, wo wir mit Untreue konfrontiert werden, dort geschieht geistgewirkte Treue. Jeder Mensch kann ohne Gottes Geist treu sein. Aber in der Qualität wie Jesus, das hältst du nicht lange durch. Weil Jesus zeigt es, du bist mir wieder untreu geworden, aber meine Treue bleibt bestehen. Sie ist unabhängig von deinem Handeln, sie ist unabhängig von deiner Treue oder Nicht-Treue. Ich bin in mir selbst beständig. Mein Wort hat Kraft und Geltung. Und ich muss sagen, das begeistert mich, weil wie oft scheitern Beziehungen aufgrund unserer momentanen Gefühlslage, Gefühlswelt, dass wir sagen, nee, ich kann nicht mehr treu sein, ich kann nicht mehr mein Wort aufrechterhalten, ich kann nicht mehr positiv zu dieser Person gewandt sein, denn das, was ich hier erlebe, ist einfach, das haut mich um, das fordert zu viel von mir. Da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Ohne den Heiligen Geist haben wir hier keine Chance. Wir brauchen ihn. Wir sind auf ihn angewiesen, dass wir gerade in Zeiten der Untreue treu bleiben können. Um das nochmal zu untermauern, in 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt Paulus sehr konkret, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir können das. Wir können mit uns Spielchen spielen. Ich kann heute so sein, morgen so. Aber Gott nicht. Gott ist beständig. Gestern, heute und in Ewigkeit ist er derselbe. Und wenn er einmal entschieden hat, er ist treu, dann bleibt er treu. Und das ist eine super gute Nachricht für uns, dass Gott uns weiterhin in Treue begegnet und er sich nicht verwandelt und verändert. In Römer 3, Vers 3 sagt Paulus auch über, da spricht er über die Juden, wie die Juden das, was Gott eigentlich initiiert hat, dass sie das verworfen haben. Und die Geschichte Israels zeigt es ja immer wieder, dass sie immer wieder untreu Gott gewesen sind. Und in Römer 3, Vers 3 heißt es, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Wir würden sagen, ja. Im Vers danach sagt Paulus, auf gar keinen Fall und verwendet die stärkste griechische Verneinung, die man überhaupt in der Sprache finden kann. Ist nicht einfach nur ein Nö, sondern niemals, nie, nicht, nie. Das ist völlig ausgeschlossen. Und also das wäre so ein Moment, wo man Amen sagen könnte, aber ich merke, ich glaube, ich brauche das, ja. 1. Johannes 1, Vers 9 ist für mich, ihr seid da schon drüber weg, Gott segne euch. Treue ist mehr als diese Komponente. Treue wird in der Bibel auch als reife Verantwortlichkeit betrachtet. Reife Verantwortlichkeit. Das sieht man auch an Jesus. Jesus war treu, nicht nur in seinen Beziehungen, sondern in dem, was ihm aufgetragen wurde, war er treu. Jesus war nicht auf dem halben Weg, ach, das ist jetzt irgendwie doch zu doof. Eigentlich habe ich die Menschen gar nicht so doll lieb, Vater im Himmel, das hast du falsch verstanden. Ich habe dich schon ganz gern, aber das ist jetzt ein bisschen zu heavy. Nein, Jesus hat's durchgezogen. Jesus ist treu geblieben. Und deswegen betont Jesus auch die Wichtigkeit unserer Treue in unserem Leben. In Matthäus 25, Vers 21 sagt er in einem Gleichnis, viele kennen es. Wir werden das Gleichnis jetzt nicht anschauen, nur den Satz. Der Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Treue ist von uns gefordert. Es geht da um Talente, die Gott den Menschen gibt, um Gaben, die Gott einem gibt, Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Wie gehst du mit den Ressourcen, die Gott dir gibt, mit deinem Geld, mit deiner Energie, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft? Wie setzt du sie ein? Wie gehst du damit um? Bist du treu Oder verplemperst du es, verschleuderst du es? Wirst du am Ende der Tage dir sagen, boah, ich habe so viel Zeit und Kraft für Unsinniges vergeudet, verschleudert. Ich habe es nicht eingesetzt. Ich war nicht weise mit dem, was Gott mir in die Hand gegeben hat. Und Jesus sagt hier, es geht darum, treu zu sein, treu mit den Dingen umzugehen, verantwortlich mit den Dingen umzugehen. Deswegen nennt Paulus auch seine Gefährten, die mit ihm auf Missionsreise waren, auch ganz oft treue Mitarbeiter. Die stehen in Verantwortung und sie ziehen das auch durch. Wenn sie zu etwas Ja gesagt haben, dann handeln sie auch danach. Und deswegen sagt auch Paulus zu Timotheus, Timotheus sollte Gemeindeleiter in den Gemeinden einsetzen. Und er hat gesagt, diese Leitungsfiguren sollen unter anderem treue Menschen sein. Damit ist nicht gemeint, oder nicht nur gemeint, dass sie treu zu ihrer Ehefrau sind, sondern sie sollen treu sein in ihrer Berufung. Wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, wenn Gott dir eine Begabung gegeben hat, was machst du damit? Und Paulus sagt, in der Leitung sollen diejenigen sein, die treu sind in dem, was ihnen von Gott gegeben wurde, dass sie das auch tun und nicht einfach vergraben und es nicht nutzen. Aber es ist ganz deutlich von dem Gleichnis, was Jesus hier in Matthäus 25 erzählt, dass zur Treue nicht nur die Gemeindeleiter aufgefordert sind, sondern wir alle sind dazu verpflichtet, die uns übertragenen Verantwortungen durchzuführen. Jeder steht von uns in einer Verantwortung. Jeder. Ob du Familienvater bist oder ob du Mutter bist, auch Kinder stehen in einer Verantwortung zu ihren Eltern. Großeltern tragen Verantwortung. Du als Gemeindemitglied, auch wenn du ein ganz, ganz kleines Lichtchen bist in der Gemeinschaft, du hast eine Verantwortung. Du hast eine Fürsorgepflicht für die Menschen, die um dich herum sind. Wenn du hier in der Gemeinde mitarbeitest, ob du Diakon bist oder Ältester, wenn du nur ein Freund bist von jemandem, dann hast du Verantwortung. Du stehst in der Verantwortung zu deinem Nächsten. Liebe Gott und deinen Nächsten. Der Nächste, wer ist das? Wer ist der Nächste? Immer der, der am nächsten ist. Also in dem Augenblick du. Ja? Ich kann nicht sagen, wenn ich in der Bahn sitze, hier ist kein Nächster. Doch, das sind alles unsere Nächsten. Und wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie das in der Bahn funktioniert, dann fahrt mal mit Dani in der Bahn mit. Da ist jeder sein Nächster. Ob er es will oder nicht. Und dann wird gepredigt. Egal wie weit dein Nachbar von dir weit weg wohnt. Vielleicht wohnst du in Freiamt in den Walachutten, ja? Du hast einen Nachbar. Jeder hat einen Nachbarn. Das ist dein Nächster. Du stehst irgendwie in einer Verantwortung zu dieser Person. Wenn du Vorgesetzter bist, stehst du auch in einer Verantwortung zu deinen Mitarbeitern. Vielleicht bist du Arbeitnehmer. Du hast eine Verantwortung gegenüber deinem Chef und auch gegenüber deinen Kollegen. Also ihr merkt, jeder von uns ist in irgendeiner Phase des Lebens in einer Stellung, wo er Verantwortung übernimmt. Wo seine Handlungen, seine Worte Konsequenzen haben auf das Leben von anderen. Wir beeinflussen einander, ob du willst oder nicht, permanent. Permanent. Selbst wenn du nichts sagst und nichts tust, beeinflusst du. Ist nicht so angenehm, das zu hören, oder? Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Wir haben automatisch, wenn wir da sind, wenn wir in Existenz gerufen sind, haben wir Einfluss mit unserem Sein auf unsere Mitmenschen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und sind wir treu in dem, was Gott uns in die Hände gibt? Bist du verantwortlich mit den Dingen, die du in die Hand bekommen hast? Und wir sehen, das ist das Letzte zum Thema Treue, wir sehen an Israel, an der Geschichte von Israel, was passieren kann, wenn man eben nicht treu ist. Israels Geschichte ging aus Ägypten raus durch die Wüste nach Israel. Ganz ehrlich, das haben die. Also du brauchst keinen Monat dafür, um nach Israel zu kommen. Das ist, haben wir gelesen, 11 Tage Reise. Gut, die waren schon ein paar mehr Dutzend Leute. Nimm ein paar Wochen. Komm, Monate. Aber aufgrund ihrer Untreue, weil sie nicht ihr Wort gehalten haben und weil sie auch nicht das respektiert haben, was Gott ihnen in die Hand gegeben hat, mussten sie 40 Jahre in der Wüste Kurven drehen. 40 Jahre. Eine ganze Generation ist in der Wüste hingerafft worden. Deswegen sollten wir miteinander gut überlegen, wollen wir an dem Punkt der Treue vorbeigehen? Denn wenn wir es nicht sind, unter Umständen müssen wir ein paar Jahre in der Wüste drehen. Das ist nicht so gut. Deswegen sollten wir darauf Acht geben, wo sind wir untreu geworden? Wo ist unser Wort kein gerades Wort? Wo sind wir inkonsequent? Wo reden wir unüberlegt? Das wird alles auf uns wieder zurückfallen. Und die große Herausforderung ist dann in dem Punkt, treu zu sein, geradlinig zu sein, wenn mein Umfeld negativ gegen mich ist, wenn es feindlich gegen mich gestellt ist. Dann so wie Jesus treu zu sein, meine Lieben, das ist nicht Moral, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Amen. Die Frucht des Geistes ist auch Sanftmut. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe erst in der Predigtvorbereitung das erste Mal richtig geschnallt, was Sanftmut ist. Ja, ich glaube, jeder hat eine Idee. Ich hatte auch eine Idee. Es wäre sehr, sehr spannend, jetzt hier eine Liste zu machen und mal aufzuschreiben. Und dann würde ich alles vorlesen. Ich glaube, das Ergebnis wäre interessant. Sanftmut ist nicht Weichheit oder Gleichgültigkeit oder Mutlosigkeit. Sanftmut wird oftmals in diese Kategorien gesteckt. Das ist irgendwie, das sind halt die Luschen. Das sind die Muttersöhnchen. Das sind halt die Zarten unter uns. Die können sich überall einschmiegen. Die fallen nicht auf. Aber Paulus setzt Sanftmut mit einem starken und gefestigten Charakter gleich, der Mut zum Handeln hat. Und Paulus benutzt das Wort der Sanftmut interessanterweise immer wieder in einem Kontext dort, wo ein Mensch konfrontiert ist mit einem anderen Menschen. Wo man vielleicht in Streit kommt oder wo man in eine Auseinandersetzung kommt. Genau in diese Situation bringt er das Thema der Sanftmut rein. Also Sanftmut hat nichts mit Angst, Ängstlichkeit, Furchtsamkeit zu tun, so ich kusche einfach, ich bin halt ein sanftmütiger Typ, sondern es hat durchaus etwas mit Entschlossenheit zu tun. In Galater 6, Vers 1, direkt nach der Frucht des Geistes, folgt, heißt es im Text, also die Frucht des Geistes abgefrühstückt, und dann geht es weiter in Kapitel 6, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Es hat was mit Konfrontation zu tun, oder? Jemanden aufzuspüren, aufzusuchen und mit ihm ins Gespräch zu gehen. Ist dir das egal, was da passiert ist? Sanftmütigkeit. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Was bedeutet das? Wenn man in einer Konfrontation ist, jeder kennt das, dann geht's richtig heiß her in uns. Ja, dann wollen wir am besten schießen und kämpfen, beißen und fressen, wie es in Galater 5 heißt. Aber statt aggressiv zu kämpfen mit meiner Schwester und mit meinem Bruder, tut der Heilige Geist in der Frucht der Sanftmut Folgendes. Der Geist Gottes bündelt meine Kraft, meine Energie, die ich habe, auf eine Weise, dass mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester, in der Auseinandersetzung Christus an sich handeln sieht. Und nicht den zornigen, aufgebrachten Waldemar, sondern, oh, ich werde hier konfrontiert, auch entschlossen, aber irgendwie auf eine Art und Weise, dass ich Jesus darin sehe. Dass ich immer noch das Gefühl habe, trotz Konfrontation, das Herz ist offen. In ihm sind keine Widerstände gegen mich. Es geht ihm um mich als Person. Er ist nicht gegen mich, er ist für mich, trotz der Konfrontation. Ja, vielleicht gerade, weil er mich konfrontiert, weil ich ihm wichtig bin, weil ich ihm nicht egal bin, kommt er auf mich zu. Das heißt, ich bin nicht nur entschlossen, sondern ich bin in allem rücksichtsvoll, höflich, aufgeschlossen, voller Wohlwollen. Und das sind keine zwei Paar Schuhe. In der Sanftmut verbindet sich das. Das gehört zusammen. Meine Lieben, viele, viele Gemeindekonflikte, zwischenmenschliche Konflikte, würden anders laufen, wenn wir im Geist der Sanftmut einander begegnen würden. Nicht im Geist der Weichheit und der Luschigkeit, sondern im Geist der Sanftmut. Denn einige Gemeinden haben sich das zur Gewohnheit gemacht, einfach über Probleme gar nicht reden. Da wird schon Gras drüber wachsen. Wie oft ist schon Gras über unsere Probleme gewachsen? So ein Gras gibt es nicht auf dieser Welt. Die Probleme werden immer wieder auftauchen. Sie werden sagen, hallo, ich bin noch da. Und ich habe es schon oft erlebt, dort, wo ich in einer aufgeregten Stimmung war, erst ins Gebet, Gott, ich brauche dich, Heiliger Geist, räum in mir den Zorn zur Seite. Und dann zu sehen in Gesprächen, das habe ich schon so unzählige Male erlebt, mit einer entschlossenen, aber höflichen Art und Weise das Gespräch zu führen. Ach, das verändert einfach alles. Es verändert einfach alles. Und dann in solchen Gesprächen Herzen wieder zu gewinnen, das ist das größte Geschenk. Einheit zu erleben, zu sehen, jemand sagte einmal zu mir, nach einem Seelsorgeprozess, ich möchte dir danken, dass du bereit warst, die Wahrheit auszusprechen, kompromisslos, aber dass du auch in so einer liebevollen Haltung mich begleitet hast. Und das kommt in der Sanftmut zusammen, auch bei Jesus. In Matthäus 11, genau, auf diese Verse komme ich gleich zurück. Wenn ihr Matthäus 11 lest, seht ihr das in Imperfektion in Jesus realisiert. Matthäus 11 ist ein hartes Kapitel. Wenn ihr diese Texte hier hinter uns lest, in Vers 28, 29, altbekannte, wohlige Worte, aber vorher geht's richtig zur Sache. Jesus hat krasseste Warnrufe gegen die unterschiedlichen Städte um ihn herum. Er sagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird's aber was geben, ja? Und er zielt auf das Endgericht. Und es ist mega krass, fast nicht auszuhalten, wie Jesus über diese Städte spricht in Kapitel 11. Und abschließend tut er Kapitel 11, nachdem er entschlossen konfrontiert hat, mit diesen Worten, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladen, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Krasse Warnworte, die Konfrontation fast nicht auszuhalten und gleichzeitig, komm her zu mir, bei mir gibt's Ruhe. Ich bin sanftmütig. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin für dich da. Entschlossen und klar. Das Wort der Sanftmut, und das hilft euch vielleicht, dieses Wort nochmal neu abzuspeichern, wurde ursprünglich in der griechischen Sprache dazu verwendet, wenn wilde und widerspenstige Tiere von ihrem Herrn gezähmt worden sind. Da ist so ein Gaul, ein Pferd, ja, so ein Hengst, der ist nicht zu bändigen. Wenn dann aber seine Energie und seine Kraft, die zerstörerisch sein kann, gezähmt wird, dann kannst du diese Kraft und Energie sehr nutzvoll zum Segen bündeln. Versteht ihr? Und dazu hat man gesagt, das Pferd ist sozusagen sanftmütig. Es ist nicht schwach, es ist super stark, aber es wurde gezähmt. Es wurde kontrolliert vom Herrn. Und das Ähnliche passiert auch bei uns. Billy Graham sagt, Sanftmut ist nichts anderes als Kraft, Stärke, Macht und Energie unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Es ist nicht weiches Programm, weiches Gewäsch. Es ist sehr, sehr entschlossen, aber in der Kontrolle. Und das sehen wir auch bei den Jüngern von Jesus. Bei der ersten Verfolgung, die die Jünger erlebt haben, was hat Petrus gemacht? Er hat sein Schwert gezückt und jemandem das Ohr abgehauen. Das ist der ungezähmte Petrus. Später schreibt er in seinen Briefen: Glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Und wenn ihr verfolgt werdet, sollt ihr wissen, der Geist der Heiligkeit ruht auf euch. Bleibt ruhig. Das ist der Petrus. Sanftmut. Er hat noch die gleiche Energie, er hat noch die gleiche Kraft, aber sie wurde gebändigt und in gute Bahn gelenkt. Seine eigene Autorität, seine eigene Macht, seine eigene Stärke nicht triumphierend im Miteinander auszuspielen, meine Lieben, das ist ein großes Opfer. Man muss etwas aufgeben. Man muss seine eigenen Emotionen, seine eigene Gemütswallung muss man aufgeben und sich bändigen lassen vom Heiligen Geist. Und der königliche Jesus auf dem Esel ist ein passendes Bild für diese Sanftmut. Der König aller Könige kommt nicht mit einem Panzer, rollt nicht mit einem Panzer durch Israel, sondern er reitet auf einem Esel. Ganz gediegen, ganz ruhig. Ist Jesus ein Weichei? Gewiss nicht. Er hat alle Kraft, die es in diesem Universum gibt, aber er setzt sich auf einen kleinen Esel. Und dieses Bild soll uns helfen, dass wir erkennen, dass die Sanftmütigen eines Tages die Erde besitzen werden, wie Jesus es sagt, und sie nicht leer ausgehen. Obwohl Jesus seine ganze Power, seine ganze Macht nicht ausspielt, setzt er nicht sein Erbe aufs Spiel. Er geht nicht leer aus. Er thront jetzt. Und das müssen wir nicht tun. Wir müssen nicht uns den Segen ergattern, unsere Stellung ergattern, indem wir andere niederdrücken und niedermachen. Ich. Sondern indem wir wie Diener werden und auf Augenhöhe begegnen, offenherzig sind. Und Jesus sagt es selbst, die Sanftmütigen werden eines Tages die Erde besitzen. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. In der Übersetzung, bei mir heißt es oft Enthaltsamkeit. In vielen Bibelübersetzungen heißt es auch Enthaltsamkeit. Man kann das so und so übersetzen, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Ich wähle Selbstbeherrschung, weil Enthaltsamkeit, ich weiß nicht, mit welcher Tätigkeit ihr das in Verbindung bringt, aber für mich ist das ein sehr, von der Begrifflichkeit, ein sehr enger Rahmen, enthaltsam zu sein. Für einige ist es vielleicht Alkohol oder Sexualität, aber dieser Begriff der Enthaltsamkeit, der Selbstbeherrschung, der hier verwendet wird, bedeutet wörtlich, sich selbst in der Gewalt haben. Und das geht auf alle möglichen Lebensbereiche. Jemand hat mal gesagt, es gibt Männer, die Armeen kommandieren können, aber sie können sich nicht selbst beherrschen. Es gibt Männer, die mit ihren flammenden Worten Menschenmassen in Bewegung bringen können, die aber nicht schweigen können, wenn man sie provoziert und wenn man sie falsch behandelt. Der höchste Adel ist die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung ist etwas Königlicheres als eine Krone oder ein roter Mantel. Und mich hat dieser Begriff sehr, sehr herausgefordert, der Selbstbeherrschung, zu sehen, in wie viel Facetten unseres Lebens es einem nicht gelingen kann, sich selbst zu beherrschen. Ich habe vorhin aus dem Galaterbrief die Werke des Fleisches vorgelesen. Und die Selbstbeherrschung steht diesen Werken wie ein Gegner gegenüber. Es wird berichtet über sexuelle Zügellosigkeit, Zornausbrüche, Trinkgelage, Völlerei. Und auf der anderen Seite steht die Selbstbeherrschung. Jemand sagte, das gewohnheitsmäßige, übermäßige Essen ist eine der gängigsten und verbreitetsten Sünden der Christen im Westen heute. Das gewohnheitsmäßige, übermäßige Essen. Hab so gedacht, krass. Wenn wir über Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung sprechen, da sind wir schnell bei den Leuten, die die Ehe gebrochen haben, die wisst ja, was ich meine. Ganz klar, das sind die auf dieser Seite, die haben sich halt nicht im Griff. Wow, Und dann habe ich mir mal diese Passage angeschaut. Was steht denn auf der anderen Seite? Völlerei, Essen. Wie oft kann ich Nein sagen? Ich habe gemerkt, das ist ganz schön schwierig. Das ist ganz schön hart. Wie schnell wir unter der Kontrolle sind unseres Fleisches. Dass ich einfach Bock habe, dass ich einfach Lust habe auf etwas und es mir nehme. Und gar nicht darüber nachdenke, bist du irgendwie zügellos? Denn nur weil es geht, heißt es nicht, dass es auch richtig ist. Also ich merke, beim Essen ist es für mich sehr, sehr schwierig, ja. Vor allem, wenn es so um so Knabberkram geht, so Chips und so. Ich merke, wenn du mich einlädst und da steht eine Schale Chips, das ist für mich echt wie die Frucht im Garten Eden, ja. Im Garten Eden würde bei mir ein Tortilla-Baum hängen und dann würde ich... Boah, das ist super schwierig. Ich habe einfach mal, ohne dass ich das irgendwie geistlich mir überlegt habe, hatte ich mal gesagt, oh, heute mal nicht. Wir hatten irgendwie so ein Hauskreistreffen, irgendwie, ist schon lange her. Nee, keine Chance. Die Schüssel gehört mir. Ja. In Sprüche 25, Vers 28 heißt es aber, das müssen wir echt gut hören, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Boah. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Du bist offen für jeden Angriff. Du hast nicht die Kraft, dich gegen den Feind zu stellen. Du hast nicht den Willen, gegen das Schlechte anzukämpfen und es zu überwinden. Du liegst einfach da nieder. Du lässt dich treiben und hast dich selber nicht im Griff. Du hast dich selber nicht mehr in der Gewalt. Und wie gesagt, es geht um alle möglichen Mäßigungen, Selbstbeherrschungen in unserem Leben. Wie sieht es aus mit unserer Zunge? Das ist ein großes Thema. Im Alten und im Neuen Testament, Jakobusbrief ganz weit vorne weg, behandelt das Thema auch die Sprüche. Wie ist es mit unserem schlechten Reden über andere? Das fällt genau in das Thema der Selbstbeherrschung. Kannst du, wenn du ein Gerücht hörst, sagen, ich hab's gehört und mit mir stirbt's? Oder bei der nächsten Gelegenheit irgendwie doch weiter tratschen, du verpackst es natürlich fromm und sagst, ich möchte dir ein Gebetsanliegen anvertrauen. Nur vergisst man am Ende leider immer zu beten. Und dann ist es einfach nur schlechtes Gerede. Wie oft, auch unter Christen, redet man über einen Bruder, über eine Schwester. Das sind vielleicht auch alles richtige Dinge. Man redet und redet und redet. Naja, wir sehen uns dann am Sonntag, tschüss. Und man merkt gar nicht, hey, genau das ist schlechtes Gerede, das ist Geschwätz, das ist Geschwafel, das ist Afterreden, wie man das früher gesagt hat. Und so riecht's auch. Afterreden. Das dauert bei euch. Sind wir in der Lage, dann zu sagen, lass uns nicht einfach nur darüber reden, sondern lass uns dafür beten? Was können wir tun, um unserer Schwester, unserem Bruder zu helfen? Sind wir bereit, genauso lang und genauso oft für ihn zu beten, wie wir über ihn reden? Wie oft passiert das? Das ist echt hart. Wie ist es beim Autofahren? Selbstbeherrschung ist bei einigen Sense. Wenn sie ins Auto steigen, dann sind sie ein Transformer, ja? Sie verwandeln sich da drin und sind nicht mehr sie selbst. Im Epheserbrief Kapitel 4 heißt es, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Das ist spannend. Das heißt nicht, seid nicht zornig, sondern wenn ihr zornig seid, und es ist auch manchmal zu Recht, dass man zornig ist, aber es gibt da eine Linie, die man überschreiten kann, dass der Zorn zur Sünde wird und dass man sich an seinen Mitmenschen versündigt. Dass man sich da reinsteigert. Und wie ist das, wenn du im Auto sitzt und jemand dir die Vorfahrt nimmt, die am meisten lachen, die haben am meisten Wachstumspotenzial in diesem Bereich? Selbstbeherrschung. Die Kilometeranzeige immer im Blick zu haben und nicht einfach zu sagen, ist mir Wumpe. Ich merke, In der Woche, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, saß ich im Auto und drück drauf, oh, Selbstbeherrschung, wie sieht's aus? Hast du Lust drauf oder nicht? Na, in diesen kleinen Dingen beginnt's. Nicht in den großen Sachen. Wirklich, nicht in den großen Sachen, in den kleinen Dingen startet es. Jesus sagt, wer in dem Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Wenn du auf den Tag wartest, wo du über Großes, bei großen Dingen dich selbst beherrschen kannst, vergiss es, wenn du es in den kleinen Dingen nicht trainierst. Es beginnt schon mit unseren Gedanken. Paulus sagt, wir wollen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Wir wollen, dass unsere Gedanken, dass unser Handeln kontrolliert ist von unserem Schöpfer. Das hat nichts mit Marionettendasein zu tun, ja? Nicht falsch verstehen. Irgendwie, oh, die sind ja voll die Verrückten, ja? Die wollen gar nicht mehr selber leben, selber denken, sie wollen einfach nur noch fremdbestimmt sein. Das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, dass wir wissen, wir haben einen Schöpfer und der weiß ganz genau, wie das Leben am besten gelingt. Deswegen tun wir gut daran, zu hören, was gefällt dir? Was tut mir gut? Und sich dann auch daran zu halten. Das ist einfach wie eine Bedienungsanleitung, die du liest und nicht einfach deine eigenen Wege gehst und dich dann irgendwann wunderst, warum bin ich jetzt hier? Ja, warum wohl? Warum wohl? Du hast versucht, dein Leben in die Hand zu nehmen und hast gesagt, ich schaff's auch alleine. Und dann wirst du dich irgendwann wundern, warum bin ich hoffnungslos? Warum fühle ich mich verloren? Warum habe ich keinen Frieden? Warum habe ich keine Ruhe? Ja, Jesus hat's gesagt. Leute, Konfrontation, kommt her zu mir. Bei mir habt ihr Ruhe, bei mir habt ihr Frieden, bei mir werdet ihr gesegnet. Die entscheidende Frage bei der Selbstbeherrschung oder in der Selbstbeherrschung wird es sehr, sehr deutlich. Die entscheidende Frage ist nicht, wie einige Christen fragen, wie viel Heiliger Geist hast du in deinem Leben, sondern die eigentliche Frage ist, wie sehr hat der Heilige Geist dich? Es geht nicht so sehr darum, irgendwelche spirituellen Übungen zu machen, dass wir irgendwie mehr vom Heiligen Geist erhaschen. Sondern es geht darum, uns Gott auszuliefern, dass er viel von uns hat. Dass er in jedem Lebensbereich unterwegs ist. Dass er in jedem dieser Bereiche, die ich gerade genannt habe, eindringt und uns Stück um Stück verändert. Und ich nicht sage, ich will eine Portion Heiliger Geist und damit mache ich, was ich will. Sondern, Heiliger Geist, hier bin ich, mach du mit mir, was du willst. Es geht hier nicht um Religiosität. Es geht hier auch nicht um Moral. Es geht nicht um Gesetzlichkeit. Dazu könnte man schnell kommen, wenn man hier diese Liste sich anschaut mit der Frucht des Heiligen Geistes. Aber darum geht es nicht. Ich habe es schon immer wieder gesagt, diese ganzen Dinge kannst du nicht realisieren ohne den Heiligen Geist. Gesetzlichkeit ist etwas, Religiosität ist etwas, was du tust, um bei Gott zu punkten. Um irgendwie sein Wohlgefallen, seine Wertschätzung und seine Liebe zu verdienen. Das ist Gesetzlichkeit. Aber du kannst nicht diese Liste der Geistesfrucht nehmen und sagen, das arbeite ich ab wie eine Liste. Das funktioniert nicht. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Ich lasse mich auf Gott ein. Ich bete zu ihm. Ich bekenne, ohne dich kann ich nichts tun. Ich brauche deine Hilfe. Und in diesem Beziehungsgeschehen werde ich von innen heraus verändert. Es ist kein Gesetz, was irgendwie da steht und ich irgendwie halten muss, minutiös, sondern der Geist Gottes hat einen Stift und schreibt auf unser Herz. Er legt einen Garten an und es entwickelt sich in uns, weil wir Zeit mit Gott verbringen, weil Gott uns wichtig ist, weil wir Gottes Wort lesen und weil wir die Gemeinschaft mit Christen suchen. Keine Gesetzlichkeit. Es ist vielmehr eine neue Richtungsweisung in deinem Herzen, die sich in deinem Reden, in deinem Denken, in deinen Gefühlsausbrüchen und auch in deinem Essen widerspiegelt. Wenn du Leitung des Heiligen Geistes erfahren möchtest, dann denk heute über deine Zunge nach. Dann denk heute nach, wie viel km/h du mit deinem Auto nach Hause fährst. Wohin zieht dich der Geist Gottes? Denk nach, wie viel du heute Mittag essen wirst. Dort in diesen Dingen erleben wir, wie der Geist Gottes uns zieht und sagt, hallo, du hast was gehört. Das möchte ich in dir bewirken. Wie sieht's aus? Wir schließen jetzt die Predigt ab und auch die Frucht des Heiligen Geistes. Und es ist für mich wirklich ein Anliegen, dass wir nicht meinen, dass wir hier etwas mit menschlicher Anstrengung krampfhaft produzieren könnten. Ich bitte dich, dass du der Versuchung widerstehst, aus eigener Kraft fromm zu wirken, geistlich zu wirken. Das führt zu nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind absolut abhängig vom Vater im Himmel, vom Sohn Jesus Christus, vom Heiligen Geist. Und wenn du hier im Gottesdienst Woche, Woche, Monat für Monat sitzt und denkst, das ist hier irgendwie ein Kurs und Programm zur Lebensverbesserung. Wie werde ich ein besserer Mensch? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich Gott anzuvertrauen, sein Versagen sich einzugestehen, um Gott einzugestehen. Ich schaffe es nicht. Alle meine Bemühungen reichen nicht. Ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich. Mein Leben, wie ich es bislang gelebt habe, ohne dich soll so nicht weitergehen. Ich bin bereit, mein altes Ich hinzulegen. Sag, bitte vergib mir, dass ich bislang ohne dich dieses Leben gelebt habe. Zu viele Menschen gehen hier in diesen Gottesdienst ein und aus und haben es noch nicht erlebt, was es bedeutet, dass Jesus Christus nicht einfach ein Psychotherapeut ist, sondern dass er dein Retter ist. Dass er derjenige ist, der dir deine Schuld vergeben möchte. Dass er derjenige ist, der einen Herrschaftsanspruch haben möchte über dein Leben. Dass er dein Herrscher und dein König ist. Dass du dich ihm unterstellst und ihm Glauben schenkst, ihm Vertrauen schenkst und das im Gebet auch zum Ausdruck bringst. Herr, ich möchte dir folgen. Das, was du zu bieten hast, ist viel besser als das, was ich mir antrainieren könnte. Ich brauche dich. Und erst dann, erst wenn du diesen Schritt vollziehst, wirst du erleben, was es bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und diese Dinge wachsen zu sehen in dir, ohne dass du krampfhaft drückst und machst und tust, sondern merkst, hier ist etwas Neues entstanden, hier wurde ein Garten angelegt und dieser Garten ist fruchtbar. Ich respektiere ihn, ich schätze ihn und ich rechne damit, dass ab heute diese Frucht mehr und mehr Raum in meinem Leben einnimmt. Amen. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, nicht morgen, nicht übermorgen, heute. Heute ist der Tag, wo du hier nach vorne kommen kannst nach dem Gottesdienst und mit zwei sehr liebenswerten Menschen beten kannst, sagen kannst, ich brauche das. Dieses neue Leben mit Gott, ich brauche das neue Leben mit Jesus. Ich kann ohne ihn nichts tun, aber ich merke, ohne ihn fehlt mir all das, was ich als begehrenswert hier höre. Herr, wir beten zu dir und ich möchte dir ganz neu sagen, dass du ein großartiger und herrlicher Gott bist und dass deine Pläne gute Pläne sind, dass deine Sehnsucht für mein Leben eine gute Sehnsucht ist und dass du Gutes im Sinn hast. Und das sehen wir zum Beispiel auch an dieser Frucht des Heiligen Geistes, dass das etwas ist, was uns zum Leben dienen soll, was unser Leben reicher machen soll, was uns nicht Freude wegnimmt, sondern unsere Freude maximiert. Und das ist, ich danke dir dafür, dass ein Leben mit dir Freude bedeutet. Dass wir nicht griesgrämig rumlaufen und die unglücklichsten Menschen sind, sondern wahres Glück und wahre Freude finden wir bei dir, weil du in unser Leben hineinragst und du ein lebendiger Gott bist. Und ich bete, Herr, für die Seelen, die diesen Garten des Heiligen Geistes in sich noch nicht haben, die dich, Jesus, noch nicht kennen als Retter und Herrn, dass du hineinbrichst in ihr Herz und dass du überzeugst. Menschen können das nicht tun und ich kann es auch nicht. Ohne dich können wir nichts tun. Herr, und ich warte darauf, dass du in uns immer mehr diese Frucht des Heiligen Geistes entwickelst. Dass wir Liebe, Freude, Friede, wow, wie geht's weiter? Langmut, Freundlichkeit, wer möchte fortsetzen? Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dass all diese Dinge sich ausbreiten in uns. Es geht um so viel. Es geht um eine lebendige Beziehung zu dir. Und du siehst, wo wir Selbstbeherrschung brauchen. Du siehst, wo wir Sanftmut brauchen. Und du siehst auch, wo wir untreu geworden sind, Herr. Deswegen wollen wir dort, wo unser Herz zerschlagen ist, wollen wir es dir geben. Und ich bitte, Herr, heile unser Herz. Vergib uns unsere Untreue. Mach uns treu. Vergib uns dort, wo wir grob miteinander umgehen. Und schenk uns Sanftmut. Zähme uns, Herr. Zähme unsere Kraft. Und dort, wo wir uns nicht mäßigen und kontrollieren können, wo wir zügellos leben, Herr, bitten wir dich, schenk uns Kraft zu überwinden und das Gute zu wählen. Heiliger Geist, komm. Amen.